Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Cordula Henrichs ist Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums, kurz SPZ, am Klinikum Memmingen. Die 45-jährige Kinderärztin widmet sich dort unter anderem der Betreuung von Schreibabys, autistischen Kindern sowie Jungen und Mädchen mit Epilepsie, schweren Behinderungen oder Entwicklungsstörungen. In den nächsten 2 Stunden ist sie mein Gast im heutigen Sonntag.
Guten Morgen, Frau Henrichs.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Wie sind Sie denn, fangen wir damit an, zu dieser Leitungsfunktion gekommen?
Ich bin im SPZ in Memmingen seit knapp 3 Jahren und war da zunächst Oberärztin in der stellvertretenden Leitungsposition und schon mit der Option sozusagen dann meinen Vorgänger, der dann in Rente gegangen ist vor einem Jahr, nachzufolgen. Und ja, so war der Weg sozusagen. Und bin vorher, habe ich in Ulm im SPZ gearbeitet. Und da hatte sich dann eben die Möglichkeit ergeben, in Memmingen die Oberarztstelle zu bekommen. Und das war sozusagen der Anreiz, dann auch nach Memmingen ins SPZ zu kommen.
War das gewissermaßen von Ihnen der Weg von der Erwachsenenmedizin hin zur Kindermedizin? Denn das sollte man dazu sagen, dieses SPZ am Klinikum in Memmingen hat die Funktion, eben sich um Kinder zu kümmern und Jugendliche.
Genau, aber die Kindermedizin habe ich schon nach dem Studium gewählt, denn bei uns ist es so, dass es ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin gibt und diese Weiterbildung beginnt, oder überhaupt die Facharztweiterbildung beginnt nach dem Medizinstudium, was erstmal ganz breit gefächert ist. Und in der Kinder- und Jugendmedizin ist es da nochmal so, dass man spezielle Schwerpunkte sozusagen wählen kann, sich da auch weiterbilden kann. Und da habe ich als Schwerpunkt die Neuropädiatrie oder Kinderneurologie. Das ist ganz passend, weil wir im SPZ uns vor allem mit Kindern und Jugendlichen befassen, die Entwicklungsstörungen unterschiedlicher Art haben oder eben auch neurologische Erkrankungen.
Also da wollen wir vielleicht, weil wir davon ausgehen müssen, dass auch viele, die zuhören, zu denen gehöre ich dann auch, da sind viele Begriffe mit dabei und die Definitionen. Das heißt, wenn Entwicklungsstörungen da sind, dann sind die nicht nur bezogen auf die Psyche oder den geistigen Zustand, sondern auch körperlicher Natur.
Genau, genau.
Und neurologisch bedeutet ganz konkret nochmal?
Also neurologische Erkrankungen im Kindesalter, das beinhaltet zum Beispiel Epilepsien, die wir viel betreuen, Kinder mit spastischen Zerebralparesen, also die häufig in der Frühgeburtlichkeit begründet sind, aber auch neuromuskuläre Erkrankungen.
Vielleicht hier auch eine Abgrenzung doch vorzunehmen. Es ist nicht so, dass Sie im Prinzip zu sehen sind als Stelle wie bei einem Kinderarzt, wo man ganz einfach hingehen kann, wenn das Kind erkältet ist, Fieber hat, einen starken Husten hat. Das sind jetzt nicht Ihre Fälle, sondern die gehören nach wie vor in die Praxis eines Kinderarztes. Bei Ihnen sind es dann schon richtig massive gesundheitliche Beschränkungen, Einschränkungen, wie auch immer.
Genau, also bei uns ist es vor allem die Komplexität der Fälle sozusagen, die es dann ausmacht, dass die Kinder und Jugendlichen zu uns geschickt werden. Tatsächlich dürfen wir nur auf Zuweisung von den niedergelassenen Kinderärzten arbeiten.
Heißt also hinkommen und einfach sagen, hier ist mein Kind und da stimmt irgendwas nicht, das genügt nicht.
Richtig.
Müssen Sie dann wieder wegschicken. Gut, bei einem Notfall würden Sie vielleicht schon zumindest versuchen, da so ein bisschen, Sie wissen ja, wie hilflos dann Eltern sind, wenn sie plötzlich das eigene Kind, irgendwas stimmt dann nicht.
Genau, also Notfälle kommen bei uns in die Notfallambulanz, in die Kindernotfallambulanz. Ja. Also die sind wirklich für Notfälle zuständig, wobei zu Öffnungszeiten der kinderärztlichen Praxen ist auch immer erstmal der Kinderarzt auch für Notfälle quasi zuständig.
Bei einer ernsten Erkrankung, wenn Eltern also nicht nur Fieber und ein bisschen Husten, sondern massiv was ist, dann gilt auch hier immer den Notarzt rufen.
Genau,
das richtig. Das ist dann der richtige Weg und die Kinder, die kommen dann zu Ihnen. Es sind also schon, kann man sagen, hatte ich kurz schon angesprochen, es sind schon schwere Fälle von gesundheitlichen Einschränkungen, die die Kinder dann haben.
Ja, sehr gemischt, muss man sagen. Es gibt einfach auch Kinder, die zu uns kommen, weil sie zum Beispiel nicht so ins Sprechen kommen. Also Kleinkinder, die wenig sprechen, da wenig Fortschritte machen.
Hat das was mit Logopädie dann zu tun?
Ja, also wir sind als sozialpädiatrisches Zentrum, arbeiten wir multiprofessionell. Das heißt, bei uns gibt es nicht nur Ärzte und Ärztinnen, die arbeiten, sondern ganz viele andere Berufsgruppen auch noch.
Also Sie decken den medizinischen im Sinne von organisch bedingten Krankheiten ab, wie auch von der Psyche her?
Ja, zum Teil. Es gibt so gewisse Überschneidungen mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, muss man tatsächlich sagen. Also zu uns werden auch Kinder und Jugendliche geschickt mit psychischen Problemen, schulischen Problemen.
Und das heißt, neben Ihnen gibt es dann Kollegen, die diese Fachgebiete auch abdecken. Das mag jetzt von meiner Einschätzung her, ist das auch schon in dem Sinne eine gesundheitliche Beeinträchtigung, wenn ein Kind nicht oder zu spät anfängt zu sprechen, dann
naja,
sehe ich das jetzt falsch.
Nee, also es ist auf alle Fälle eine Entwicklungs, Beeinträchtigung sozusagen, wenn die Kinder sich auch nicht mitteilen können, das verursacht dann auch nicht selten bei den älteren Kindern Probleme im sozialen Miteinander, vor allem auch mit anderen Kindern.
Weil die Sprache eben wichtig ist.
Genau.
Durch den Austausch, die Kommunikation,
richtig,
sich sozial zu integrieren.
Ja.
Und Kinder können ja schon manchmal auch sehr, sehr fast schon gemein sein, wenn sie bei einem anderen Kind merken, da stimmt irgendetwas mit der Sprache nicht. Wie stark ist Ihr Team?
Wir sind knapp 50 Köpfe sozusagen im SPZ. Viele natürlich in Teilzeit. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir eben ein multiprofessionelles Team sind. Und außer den Ärzten, die fast die kleinste Gruppe, glaube ich, sind, arbeiten bei uns Psychologen und Psychologinnen und verschiedene Fachtherapeuten, also aus der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Erlebnistherapie. Wir haben Ernährungsberaterinnen, die auch im Team mit sind und ganz wichtig unser Sozialdienst. Viel Beratung für Eltern gibt.
Also der Teil, das ist auch wichtig an dieser Stelle, weil Sie das gesagt haben, es geht ja nicht nur um die Kinder, die unmittelbar eben gesundheitlich betroffen sind, es geht auch sicher um die Eltern, gerade bei diesem Sozialdienst, also um die Eltern zu betreuen, gerade in dieser emotional belasteten Situation.
Richtig, also im Prinzip gucken wir wirklich immer ganzheitlich aufs Kind und nehmen auch die Familie mit im Blick. Und dazu gehören natürlich die Eltern und gehören ein Stück weit auch die Geschwister, wenn es Geschwister gibt.
Habe ich das bei der Vorbereitung der Sendung, ist mir oft aufgefallen, dass es um Dialyse geht. Also dann stimmt irgendetwas mit der Niere nicht, wenn ich das so richtig jetzt als Laie interpretiere.
Nee, oder? Das ist tatsächlich nicht richtig. Wir haben am in der Kinderklinik in Memmingen ein Privileg, muss man sagen, nämlich dass es tatsächlich eine Kinderdialyse gibt, aber das ist ein anderer Bereich. Also ist
zu dem Sie dann rübergeben, wenn was wäre.
Richtig.
Wenn Sie bei der Diagnose feststellen, irgendetwas ist da mit der Niere nicht, dann verweisen Sie
innerhalb
Ihres Hauses an diese andere Stelle.
Genau.
Wobei nochmal man hier besonders erwähnen muss, dass die Kinderklinik in Memmingen ist angegliedert eines von drei Kinderdialysezentren in Bayern. Also insofern, das meinten Sie
richtig,
wohl ein Privileg.
Ja, also das ist wirklich toll, dass es das in Memmingen gibt. Und man muss sowieso sagen, dass die Kinderklinik in Memmingen für die, ich sag jetzt mal, Größe der Stadt sehr gut und sehr breit aufgestellt ist.
Aber mit einem großen Einzugsgebiet.
Ja.
Das muss man an dieser Stelle dann schon, gerade das, wenn es darum geht, dass es in Bayern nur 3 gibt, dann könnte ich mir vorstellen.
Also jetzt von den Dialysezentren,
von den Dialysezentren, wo ich mir vorstellen könnte, dass da auch Eltern dann kommen, von weiter weg.
Weil, ja, genau. Natürlich.
Ja, nochmal dazu, weil Sie gesagt haben, nicht Ihr Bereich, sondern Sie verweisen auf in Ihrem Hause dann an die andere Stelle, aber auf der Homepage steht, dass Sie gerade mit der Nierensprechstunde für Kinder und Jugendliche, das sei ein Schwerpunkt der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin am Klinikum in Memmingen. Also da ist von der Bedeutung her alleine schon, wie ich gesagt habe, ist schon ein Stellenwert und zeigt natürlich, was auf Kinder zukommen kann.
Genau, ja. Aber wie gesagt, also das KFH, also dieses Dialysezentrum, ist eben ein Teil der Kinderklinik. Und in der Regel ist es so, dass die Kinder mit irgendwelchen Nierenproblemen direkt auch dahin gehen, also dass wir die nicht im SPZ sehen.
Auch wenn die Frage jetzt vielleicht draußen, die zuhören kommen könnte, privat und Kasse, beides wird bedient.
Ja, ohne Unterschied.
Gesundheit ist bekanntermaßen das höchste Gut, was wir Menschen haben. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder. Vorhin ist schon gesagt, nochmal zur Wiederholung, bei Kindern ist es besonders wichtig, vor allen Dingen, weil man hier, sehe ich das, Cordula Henrich, sie ist die neue Leiterin seit einem Jahr des SPZ am Klinikum in Memmingen, wo Kinder und Jugendliche doch mit deutlichen gesundheitlichen Einschränkungen behandelt werden. Dass diese Kinder, wenn sie behandelt bzw. zu ihnen kommen, behandelt werden, setzt man am Anfang in der Erkenntnis bei der Diagnose an. Da kann man dann schon noch viel verändern, dass verhindert wird, dass sich irgendetwas manifestiert.
Das kommt auf die Erkrankung oder die Störung an. Also es gibt einfach Störungen, die angeboren sind oder die durch ganz frühe Schädigungen, also durch zum Beispiel Hirnschädigungen um die Geburt herum passieren. Und diese Störungen kann man nicht heilen sozusagen und nicht, nicht ungeschehen machen.
Also rückgängig machen kann man das nicht mehr. Aber weil Sie gerade sagen, diese Gehirnschäden, wie muss man sich das vorstellen, wenn das Kind zur Welt kommt? Also normalerweise werden bestimmte Untersuchungen nach der Geburt gemacht, aber Gehirnuntersuchungen gehören ja da noch nicht dazu direkt.
Nee, keine speziellen Gehirnuntersuchungen, aber letztendlich
bestimmte Reflexe oder diese
richtig,
Dinge.
Richtig, also zu den Vorsorgeuntersuchungen, die ja schon quasi direkt nach der Geburt beginnen, gehört immer dazu, den neurologischen Status sozusagen des Kindes auch zu beurteilen. Und darin können sich eben Hirnschädigungen zeigen. Ich habe vorhin schon die spastischen Zerebralparesen erwähnt, die eben häufiger bei Frühgeborenen auftreten.
Wiederholen Sie das Wort noch einmal, spastische
Zerebralparese.
Ganz kurz allgemeinverständlich genau. Die Definition.
Genau, also Zerebralparese, da in dem Wort steckt das Zerebral, also das Gehirn betreffend sozusagen, und eine Parese ist eine Lähmung und letztendlich, eine Spastik ist eine Erhöhung der Muskelspannung
fehlt dann die Kontrolle im Gehirn?
Richtig, da ist es so, dass es eben durch eine Hirnschädigung die Steuerung der Muskelaktivität nicht mehr gut möglich ist.
Also eine Gehirnschädigung, die durch die Geburt entstanden ist oder bei der Geburt zum Beispiel, oder auch eine Gehirnschädigung, die vielleicht später durch einen Unfall passiert ist.
Richtig,
genau. Das so gibt es genetische Veranlagungen, dass die Eltern das bei der Zeugung des Kindes mitgegeben haben?
Es gibt genetische Veranlagungen zum Beispiel für Gerinnungsstörungen, die dann dazu führen, dass Kinder unter der Geburt, kurz vor der Geburt, kurz nach der Geburt eine Hirnblutung erleiden und es eben dadurch zu einer Schädigung des Gehirns kommt, und wenn da Gewebe untergegangen ist, dann kann das nicht mehr repariert werden. Und das kann dann eben zu so einer spastischen Zerebralparese führen.
Man liest oder hört auch manchmal, dass es bei der Geburt zur mangelnden Sauerstoffversorgung kommen kann. Ist das auch ein Grund?
Ja.
Weil Gehirnzellen dann geschädigt werden.
Richtig, richtig, ja.
Weil Sie das besonders jetzt bei der Spastik und auch bei den Gehirnerkrankungen erwähnt hat, ist das der größte Teil dessen, was Sie behandeln?
Nein, es ist nicht der größte Teil, es ist ein großer Teil. Aber insgesamt sind es ja Entwicklungsauffälligkeiten, Entwicklungsprobleme.
Aber das
sozusagen.
Ist das der größte Teil dessen, was Sie in der Klinik am SPZ, nicht, am Klinikum in Memmingen behandeln?
Also im SPZ ja.
Im SPZ
nicht,
ja.
Nicht in der Klinik. Da
warum sind das denn gemessen an anderen möglichen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen? Warum ist das der größte Teil?
Naja, also ist es bei uns einfach der größte Teil, weil wir dafür zuständig sind. Genau. Aber es ist natürlich nicht der größte Teil insgesamt an jetzt Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter. Aber zum Beispiel, also jetzt um mal eine Zahl zu nennen, von Epilepsie sind 2-3% der Kinder und Jugendlichen in dem Alter betroffen.
Epilepsie haben Sie gesagt, Frau Hendriss, beschreiben Sie doch noch mal, wie äußert sich denn ein epileptischer Anfall?
Das kann tatsächlich sehr unterschiedlich aussehen. Das, was man so klassisch kennt, dass jemand einfach bewusstlos zusammenbricht oder stürzt.
Auch Kinder?
Auch Kinder. Dann sich anspannt und dann zuckt mit Armen und Beinen. Das ist so das, was man gemeinhin als Krampfanfall kennt. Aber es ist tatsächlich im Kindesalter gar nicht so selten so, dass die Anfälle auch anders aussehen.
Und also untypisch.
Nicht untypisch, sondern einfach anders. Also auch das sind, es gibt andere typische Anfälle sozusagen, die aber oft nicht so bekannt sind. Und je jünger die Kinder sind, umso unspezifischer kann tatsächlich auch die Anfallssymptomatik aussehen. Was bei Kindern häufiger auch auftritt, es sind sogenannte Absenzen, also so Abwesenheitszustände, wo die Kinder jetzt gar nicht zucken oder sich verkrampfen oder so, sondern einfach so ins Leere starren, kurz nicht ansprechbar sind und aber auch in der Zeit einfach nichts mitkriegen.
Aber ein Schreianfall, weil das Kind die Gummibärchen nicht bekommt, das darf man sicher jetzt nicht verwechseln.
Nein, allerdings muss man sagen, es gibt... Bei manchen kleinen Kindern kann so ein Schreianfall in Anführungszeichen tatsächlich auch einen Art epileptischen Anfall auslösen. Wir nennen das dann einen Affektkrampf, wo die Kinder dann schreien und sich sozusagen wegschreien, dann kurz die Luft anhalten.
Also die schreien sich in die Krankheit hinein.
Ja, nicht in die Krankheit. Es ist eben, also ein Affektkrampf ist keine Epilepsie, aber es passiert sozusagen kurz im Gehirn so etwas wie ein epileptischer Anfall.
Als einmaliger Fall oder kann
ja.
sich,
also
kann sich der, das manifestieren im Gehirn?
Nein, das kann schon auch wiederholt auftreten, aber ohne, dass eben eine Epilepsie wirklich dahinter steckt.
Ich höre jetzt einen jungen Vater zu seiner Frau sagen, ich habe dir schon immer gesagt, lass den Jungen nicht so immer hemmungslos dann schreien. Könnte.
Nein.
Die Kinder, wenn sie es verstehen würden, gibt es mir Gummibärchen und die schreien nie wieder.
Unsere Beratung ist ganz das Gegenteil, weil wir sagen, die Kinder müssen natürlich auch Frustrationen lernen sozusagen oder mit Frustration umzugehen. Und ein Affektkrampf ist nichts, wo etwas im Gehirn kaputt geht.
Bleiben wir bei der Epilepsie bei Kindern. Wie groß sind die Heilungschancen?
Das kommt auf die Epilepsieform an. Es gibt unterschiedliche Epilepsieformen im Kindes- und Jugendlichenalter. Allerdings haben wir das Glück in diesem Alter, dass viele Epilepsien sich einfach mit der Hirnentwicklung, mit der Hirnreifung sozusagen verwachsen.
Ich komme noch einmal zurück an dieser Stelle. Ich hatte Sie schon einmal gefragt, nochmal ganz konkret. Wie groß ist die Gefahr, dass bei einem Elternteil, das epileptische Anfälle hat, das Kind das mitbekommt oder auch hat? Wie groß ist das Risiko hier?
Das kann man tatsächlich auch nicht oder nicht gut in Zahlen beziffern, weil es auch da wieder auf die Epilepsieform ankommt.
Kann man Eltern beraten, die noch keine Kinder haben, die zu Ihnen vielleicht kommen oder Sie anrufen und sagen, Frau, Mutter oder Vater, also noch nicht in dem Moment, also Frau oder Mann, hat epileptische Anfälle. Gehen Sie dann auch in eine Beratung? Und wenn ja, wie beraten Sie?
Also wir beraten tatsächlich die Eltern nicht, weil das sozusagen nicht unser Auftrag ist.
Also
wenn es jetzt
die
erwachsenen Neurologen, die betreuen denn. Also wenn jemand eine Epilepsie hat.
Und die würden dann die Diagnose beim Mutter oder Vater dann feststellen und würden damit dann auch das Risiko eingrenzen oder definieren. Weil Sie ja von verschiedenen Formen gesprochen
haben. Ja, ja. Also die meisten Epilepsien sind nicht monogen, wie wir das sagen. Das heißt, es gibt dann nicht eine genetische Veränderung, die für die Epilepsie verantwortlich ist, sondern es kommen verschiedene, oder es hängt an der Konstellation sozusagen, an der genetischen.
Sie betreuen alle Altersstufen von Frühgeborenen bis hin zu Adoleszenten. Schönes Wort ist das, genau.
Genau, die Heranwachsenden. Also unser Altersspektrum ist tatsächlich von 0 Jahren bis zum 18. Lebensjahr oder zum 18. Geburtstag. Und dann sind wir nicht mehr zuständig.
Wir gehen gemeinsam in ein Patientenzimmer. Das sieht ja ein bisschen größer aus, anders aus. Spielzeug ist da drin und das hat ja wohl gute Gründe.
Genau, also es ist kein Patientenzimmer, sondern ein Arztzimmer jetzt zum Beispiel. Oder wir sind eben als sozialpädiatrisches Zentrum ein großes Ambulanzzentrum. Das heißt, bei uns kommen die Kinder wirklich nur mit geplanten Terminen. Die Eltern füllen einen Anmeldebogen vorher aus und die niedergelassenen Kinderärzte auch, die Kinder zu uns schicken. Und dann werden diese Anmeldebögen gesichtet und je nach Problem, was da sozusagen geschildert wird, priorisiert.
Sie verschreiben also auch keine Medikamente?
Doch, das tun wir, wenn es notwendig ist. Abhängig von dem Problem sozusagen, kommen die Kinder dann schon innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten zu uns. Und leider gibt es aber auch lange Wartezeiten von vielen Monaten, wenn das jetzt nicht so ein ganz akutes, dringendes Problem ist oder das Problem auch schon länger besteht. Und dann kommen die Kinder zu uns in der Regel als erstes zu einem Arzt. Der Arzt entscheidet dann in der Erstuntersuchung und nachdem er mit den Eltern ausführlich gesprochen hat und sich sozusagen ein Bild des Problems verschafft hat, entscheidet dann, welche weiteren Untersuchungen notwendig sind.
Welche Altersklasse ist bei Ihnen am häufigsten vertreten? Wenn wir vom Neugeborenen, jetzt kommt der Blick nach oben, nachdenken, bis zu dem 18., danach beginnt die Erwachsenenmedizin. Welche Gruppe, würden Sie sagen, ist am häufigsten bei Ihnen?
Also ich habe jetzt tatsächlich keine Zahlen rausgesucht, aber ich würde schon sagen, dass es am häufigsten die Kinder im Vorschulalter und ich sag mal so Grundschulalter sind.
Gibt es bei den Kindern oder bei den Jugendlichen, gibt es da so etwas wie so schleichende Krankheiten, die vorhanden sind schon in sehr, sehr frühen Jahren, sind aber keine Auffälligkeiten da? Insofern kann es auch keine Diagnose in dem Sinne ergeben und die dann aber schlummern, so ganz heimlich in irgendeiner Ecke des Körpers und irgendwann dann später mal in der Pubertät zum Beispiel dann ausbrechen.
Ja, ich habe ja schon die Epilepsien erwähnt und da gibt es zum Beispiel Epilepsien, die einfach erst im jugendlichen Alter beginnen.
Aber die schon sehr früh da
waren. Naja, also die Veranlagung dazu schon da ist. Und warum es dann irgendwann mal mit Anfällen losgeht, kann man gar nicht sagen. Aber ja, das gibt es. Es gibt aber auch Störungen, die ja vielleicht schon früh so Auffälligkeiten machen und die man aber dann noch nicht so einsortiert und dann letztendlich die Diagnose erst ja im Kindesalter oder jugendlichen Alter stellt. Also zum Beispiel manche Formen der Autismus-Spektrum-Störung, ja, bei denen ist es so, dass es dann erst im jugendlichen Alter die Diagnose gestellt wird, auch wenn diese Störung schon immer bestanden hat.
Lassen Sie uns wieder etwas Musik machen und danach würde ich ganz gerne dann wieder zurückkommen, unmittelbar in Ihr Zentrum. Wir haben schon von Ihnen gehört, dass da sehr, sehr kompetente Mitarbeiter inklusive Ihrer eigenen Person vorhanden sind. Aber ich würde Sie ganz gerne fragen, wie sind Sie ausgestattet? Mit welchen Apparaturen? Mit welchen Diagnosemöglichkeiten?
Also wir haben, sag ich mal, in erster Linie, wenn wir die Kinder ärztlich untersuchen, unsere Sinne. Das heißt, Wir hören zu, wir schauen uns die Kinder an, wir beobachten die Kinder eben je jünger die Kinder sind, umso...
Und fragen zu Beginn auch die Eltern.
Richtig, genau. Also das ist ganz wichtig, dass wir die Eltern natürlich fragen, was sie beobachten, was ihre Sorgen sind. Dann ist es eben meistens so, dass man während des Gesprächs mit den Eltern schon die Kinder so nebenbei beobachten kann und dafür ist es eben gut, wenn die Kinder sich entspannt bewegen können und eben auch spielen können. Also jetzt das betrifft natürlich die kleinen Kinder, die Jugendlichen, die spielen allenfalls am Handy, aber hoffentlich nicht im Termin bei uns. Genau, und mit denen unterhalten wir uns natürlich auch direkt, aber eben bei den kleinen Kindern können wir aus dem Spielverhalten auch schon einiges ablesen. Und wir untersuchen die Kinder dann körperlich. Also eine neurologische Untersuchung beinhaltet zum Beispiel, dass man Reflexe prüft, dass man die Beweglichkeit sich anschaut, aber auch fühlt sozusagen.
Es besteht ja heute die Möglichkeit, dass auch in der Erwachsenenmedizin kommen die Patienten ganz gerne und treten dann dort gewissermaßen als Dr. Google auf. Was ich mir bei Eltern von den Kindern dann schon auch vorstellen könnte, man geht dann sehr schnell ins Internet, bedient sich dann auch dieser neuen KI, ChatGPT oder auch Google Gemini oder Bard, wie es sonst hieß. Tauchen die bei Ihnen dann auch auf und kommen gewissermaßen mit, Frau Doktor, ich habe die Diagnose.
Ja, das kommt schon auch vor, natürlich.
Inwieweit deckt sich dann aber diese Wahrnehmung und die Definition der Eltern dann am Ende der Diagnose? Inwieweit decken sich die beiden Dinge?
Das kommt drauf an. Also es gibt durchaus Fälle, wo man sagen muss, ja, da haben die Eltern den richtigen Riecher gehabt und gut recherchiert sozusagen. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo einfach die Symptomatik für unterschiedliche oder bei unterschiedlichen Störungen auftreten kann und wo es dann einfach wichtig ist, dass das gut einsortiert wird von einem erfahrenen Kinderarzt. Das kann keine KI bisher so gut.
Da wollen wir etwas später in der Sendung doch nochmal drauf eingehen. Und da kommt man dann heute in fast keiner Sendung kommt man dran vorbei, dass man sich ganz kurz mit der KI auch noch beschäftigt. In Prozenten ausgedrückt, wie viele Fälle gibt es, wo Sie die Eltern beruhigen können nach der Diagnose und wo Sie dann die Eltern mit Kindern nach Hause schicken, weil Sie sagen, machen Sie sich keine Sorgen, also wir haben keine Anhaltspunkte gefunden.
Also zahlenmäßig kann ich das auch schlecht sagen. Es gibt diese Kinder, das sind zum Teil auch Kinder zum Beispiel, die wir in der regulären frühgeborenen Nachsorge sehen, also die einfach trotz der Frühgeburtlichkeit keine Entwicklungsprobleme haben. Und diese Kinder sehen wir auch häufig, weil sich manche Dinge eben erst im Laufe der Zeit zeigen. Aber man kann doch dann ja in einem gewissen Alter dann auch sagen, jetzt nee, ist wirklich gut, man kann das abhaken, es läuft gut und Sie haben ein gesundes Kind.
Also ich habe jetzt gehört und gelernt in dieser Sendung von Ihnen, Cordula Henrichs ist zu Gast hier vom SPZ am Klinikum in Memmingen, dass Sie im Prinzip, wenn die Diagnose gestellt ist und da sind Auffälligkeiten, dann Sie haben keine Zimmer, die Kinder bleiben nicht da, die werden dann weitergeleitet an die Fachkliniken, die es in diesem Bereich gibt. Jetzt haben Sie aber, korrigieren Sie mich gerne, weil ja, ich am Gesichtsausdruck sehe.
Genau, also zum einen muss man nochmal sagen, weil Sie vorhin ja gefragt haben, welche Untersuchungsmöglichkeiten wir haben. Und ich habe gesagt, wir fangen erstmal an, so mit der, wie wir das nennen, klinischen Untersuchung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Untersuchungen, die zur Diagnostik notwendig sind und die wir auch bei uns im Klinikum haben, weil wir eben das große Glück haben, Teil der großen und gut aufgestellten Kinderklinik zu sein. Und wir haben zum Beispiel über die Kinderklinik die Möglichkeit, MRT vom Kopf zum Beispiel zu machen.
Wobei das Wort Nachsorge, Frau Henrichs, das war das Wort, was mich so ein bisschen stutzig gemacht haben. Das heißt also, da kommen, es ist ja nicht nur ein Termin. Ja, also Sie machen Richtig. Diagnosen und dann stellen Sie fest, da müssen wir noch mehr machen. Und dann wird wieder ein Termin vereinbart und wieder, je nachdem. Aber wenn Sie das Wort Nachsorge dann verwenden, dann geschieht das eigentlich immer am Ende, sage ich mal, einer Behandlung, die insgesamt abgeschlossen ist, zumindest nach meinem Verständnis. Aber dann kommen diese Leute dann auch noch zu Ihnen, weil sie wissen wollen, hat das alles funktioniert? Hat das Medikament angeschlagen? Wie hat sich die Situation entwickelt?
Also Nachsorge ist in unserem Bereich tatsächlich eigentlich überwiegend betrifft es die Frühgeborenen, die wir noch weiter betreuen und das nennt man eben Nachsorge nach der Frühgeburtlichkeit. Andere Erkrankungen begleiten wir einfach die Familien mit Kindern mit anderen Erkrankungen begleiten wir langfristig. Also wirklich von Kleinkindesalter bis zum jugendlichen Alter, bis wir sie dann abgeben müssen.
Also da findet dann bei Ihnen ganz konkret eine Dauerbehandlung statt.
Richtig. Das heißt nicht, dass jetzt Therapien viel bei uns dauerhaft stattfinden. Also es gibt durchaus auch zum Beispiel Physiotherapie, die über einen längeren Zeitraum bei uns stattfindet. Aber es ist vor allem die ärztliche und psychologische Begleitung, die über viele Jahre stattfindet, in größeren Abständen, aber wo es einfach darum geht, wirklich die Familien zu begleiten. Und
bei diesen Terminen ist dann dazwischen der Kinderarzt nicht mehr eingeschaltet oder mit dabei?
Doch.
Schreiben Sie einen Bericht, den Sie an den Kinderarzt geben?
Ja.
Dass
ja.
er Bescheid weiß und genau. immer informiert ist über den Stand
genau.
der Dinge.
Genau.
Ich habe noch eine ganze Menge Stichworte hier. Sie haben gerade das EEG, also laienhaft das Messen der Gehirnströme, wird bei Ihnen richtig. Ja auch angeboten.
Genau, richtig.
Was ein wichtiges Mittel ist.
Genau, das ist eine wichtige Untersuchung zur Diagnostik und dann auch zur Weiterbetreuung bei Epilepsien, weil wir da natürlich dann auch Medikamente einsetzen, eben auch Medikamente verschreiben, jetzt bei der Epilepsie, und dann gucken wollen, ob die Medikamente auch gut funktionieren.
Diese Epilepsie, das ist mir jetzt auch aufgefallen, ist schon ein Schwerpunkt. Das EEG spielt da eine wichtige Rolle, um zu wissen, was sich da im Gehirn dann abspielt. Und die medikamentöse Einstellung bei den Kindern, wie erfolgreich sind die?
Kommt auch wieder auf die Epilepsieform an, aber man muss sagen, wir haben mittlerweile eine Reihe von Medikamenten zur Auswahl oder zur Verfügung, die wir einsetzen können, und in der überwiegenden Zahl sind Epilepsien gut behandelbar.
Die greifen diese Medikamente, sitzen dann genau an der Stelle im Gehirn an und verändern dort etwas, dass es nicht zu diesen Ausfällen kommt?
Letztendlich ist es so, dass die Medikamente nicht die Epilepsie heilen, sondern dass die sozusagen Symptome. Nur verhindern, dass Anfälle auftreten. Und das machen die, also kann man sich so vorstellen, dass die sozusagen die stabilisierenden Systeme im Gehirn unterstützen und stärken. Sodass,
die dämpfen das ganze System, kann man sich das so
sagen? Ja, nicht, tatsächlich nicht das ganze System, aber die verhindern, dass sich eben Erregungen, epileptische Erregungen ausbreiten.
Gehirn-Schrittmacher, habe ich mal im Fernsehen gesehen, Sie nicken, das ist eine Möglichkeit, wo man an dieser Stelle mit winzigen Gehirnströmen, sehe ich das richtig, da irgendetwas bewegen kann. Gilt das nur für die Erwachsenenwelt oder auch bei Kindern?
Also Gehirn-Schrittmacher werden eingesetzt bei bestimmten neurologischen Erkrankungen, die überwiegend die Erwachsenen betreffen. Also zum Beispiel Parkinson.
Überwiegend heißt also bei Kindern schon durchaus denkbar.
Also Parkinson gibt es im Kindesalter nicht. Aber es gibt andere Bewegungsstörungen, die durch Fehlfunktionen sozusagen des Gehirns zustande kommen, die auch durch solche Gehirnschrittmacher behandelt werden können. Das ist aber was man wirklich, also wenn dann im jugendlichen Alter einsetzt und nicht bei kleinen Kindern.
Wenn Sie sagen, Parkinson gibt es bei Kindern nicht, sagen Sie das, weil Sie die Fälle noch nie haben oder weil Sie auch aus der internationalen Literatur wissen, dass das gar nicht passieren kann? Man weiß ja mittlerweile, dass es bei Kindern auch Schlaganfälle gibt.
Ja, das stimmt. Aber eben Parkinson in dem Sinne gibt es bei Kindern nicht. Es gibt Parkinson-ähnliche Erkrankungen, die dann aber andere Ursachen haben.
Zum Schluss dann die KI, die künstliche Intelligenz. Spielt es eine Rolle bei Ihnen oder keine? Oder wird es eine Rolle spielen? Beschreiben Sie uns ganz kurz den Ist-Zustand und dann beschreiben Sie uns, was Sie hoffen oder fürchten, was die KI oder welchen Einzug sie halten könnte am SBZ, am Klinikum in Memmingen.
Also in unserer täglichen Arbeit spielt es tatsächlich keine Rolle. Und ich denke
noch
auch, dass es das noch lange Zeit nicht tun wird, weil einfach die Kindermedizin oder auch die kindliche Entwicklung so komplex ist, dass es schwierig ist, die sozusagen in eine KI zu packen. Also gerade in der Kindermedizin spielt ganz viel Erfahrung in der Beurteilung, vor allem auch in der schnellen Beurteilung der Kinder eine Rolle. Was nur ein Mensch kann. Und also gerade auch in der, sage ich mal, jetzt Notfallmedizin.
Bei der Bewertung dessen, was Sie gesagt haben, Sie sehen das ganze Spektrum und können das aufgrund auch Ihrer Ausbildung, können Sie das dann bewerten und gehen da und sagen, jetzt ganz einfach, das wird noch lange, lange dauern. Ist es, was ich so vielleicht raushöre bei Ihnen, auch die Hoffnung, dass es niemals einziehen wird, weil Sie ganz einfach auch sagen, die KI, das dann endet im Prinzip das Humanitäre in der Kindermedizin.
Also ich denke, es gibt schon Bereiche, wo die KI hilfreich sein kann und sicherlich
bei
auch...
Bei Diagnoseverfahren zum Beispiel?
Genau, genau.
Jetzt zum Schluss. Überall in den Krankenhäusern Personalnotstand. Jetzt... Schade, dass wir keinen Fernsehen haben, Ihren Gesichtsausdruck. Das war so nach dem Motto, sind wir am Ende und hoffentlich stellt er die Frage jetzt nicht. Die muss aber kommen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Also wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich alle Stellen gut besetzt haben. Es ist aber ein Thema, das uns ständig begleitet, weil einfach auch in unserem Bereich eine höhere Fluktuation ist an Personal aus unterschiedlichen Gründen.
Hätte meistens, ich jetzt gefragt, welche Gründe?
Meistens private Gründe, muss man ehrlich sagen.
Also nicht, weil einem die Arbeit so bis oben steht und weil man mit der Situation auch nicht mehr, weil die Beanspruchung am Abend nervlich fertig.
Nee, tatsächlich nicht. Was denke ich daran liegt, dass wir ein gutes Team haben, großes Team haben, gut zusammenarbeiten und ich würde mal behaupten, alle, die bei uns sind, gerne in dem Bereich arbeiten.
Sieht keiner in Zweifel. Mir sind nur zwei Dinge. Wir hatten zwei Telefonate vor dieser Sendung gehabt, hatten E-Mail-Verkehr bei den Telefonaten. Da ist mir aufgefallen, Ihr Terminplan, der ist schon richtig ziemlich, weil Sie bei beiden Malen gesagt haben, ja, ich wollte Sie ja anrufen und was jetzt auch kein Vorwurf ist. Also Sie sind schon, stehen voll unter Spannung von früh bis spät aber an dieser Stelle.
Ja, also die Terminkalender sind voll und dann ist es natürlich bei mir als Leitung nicht nur mit Patiententerminen, sondern auch andere
Verwaltung.
Termine, ja, ja, Verwaltung.
Da kann die KI aber helfen. Vielleicht.
Ja, vielleicht mal.
Und da würden Sie sich dann auch diese wünschen. Dann.
Genau.
Ich sage Dankeschön an Cordula Henrichs, die Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums SPZ am Klinikum in Memmingen. Schön, dass Sie da waren. Wir gehen immer locker aus der Sendung. Überfallen Sie jetzt ein bisschen. Können wir Ihnen einen Musikwunsch erfüllen? Was mögen Sie?
Simply the Best von Tina Turner. Passt.
Herzlichen Dank noch einmal, Cordula Henrichs. Ganz nett, dass Sie da waren und viele Informationen gegeben haben. Thema konnten wir nicht abschließen. Zwei Stunden sind auch zu wenig. Dafür ist das alles sehr, sehr komplex, aber sehr, sehr wichtig zu erfahren, was dort am SPZ im Klinikum in Memmingen passiert und dass diese jungen, kleinen Patienten bei Ihnen bestens aufgehoben sind. Herzlichen Dank, Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Das war der Sonntag mit Norbert Kölz an diesem Sonntag. In einer Woche dann wieder die nächste Ausgabe. Wie immer freue ich mich dann auch wieder auf Sie. Tschüss.
Dein Allgäu, dein Radio.